Ja, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier oben zu tun habt, mein Name ist Detlef Montour. Ich stand vorher auch eingangs hier vorne auf der Leinwand. Eine ganze Reihe von euch kenne ich aus vielen, vielen Jahren Gemeindegeschichte. Früher gab es immer wieder so regionale Mitarbeitertage, da ist man sich begegnet. Es gab so diese Ältestentage, diese Ältestentreffen, die zwei, dreimal im Jahr stattgefunden haben. Da hat man sich auch wieder gesehen. Es gab viele Konferenzen, an denen man sich gesehen hat. Und trotzdem, Gesichter, wenn man sie nicht jeden Tag vor sich hat, vergisst man wieder. Ich bin froh und dankbar, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Ihr werdet mich am nächsten Sonntag noch einmal sehen und dann Ende November noch einmal und, wenn Gott will, vielleicht noch das eine oder andere Mal. Ich habe euch Grüße mitgebracht, so wie das unter Baptisten üblich ist. Wird man ja immer, wenn man rausgeht, wird einem ja gesagt, wenn du irgendwo hinkommst, nimm Grüße mit und grüß von Heidelberg. Das habe ich jetzt also hiermit getan. Herzliche Grüße an euch alle. Ist nicht ganz so gut zu sehen, aber ich denke, es trifft so die Stimmung, die Atmosphäre. Wer von euch war schon mal in Afrika? Oh, doch eine ganze Reihe. Und wer ist da auch schon mal durch die Savanne marschiert? Auch schon einige. Das da ist sie. Also zumindest ein kleiner Teil davon. Und allein das Bild macht deutlich, da möchte man eigentlich gar nicht so gerne sein. Das ist heiß, drückend heiß. Und wenn man sich vorstellt, in diesem Augenblick da durch das Unterholz sich drängeln zu müssen, also da fange ich hier schon an zu schwitzen. Wohin man auch sieht, dichtes, undurchdringliches Unterholz. Ja, ein bisschen was kann man sehen. In diesem Gestrüpp ist eine kleine Gruppe Menschen unterwegs. Freiwillig. Zu Fuß. Straßen gibt es hier nicht. Diese Leute sind nicht etwa Teilnehmer eines Überlebenstrainings, die sind auf Safari und bezahlen dafür auch noch viel Geld. Wenn ich mir dieses Bild anschaue, spüre ich förmlich, wie anstrengend und wie strapaziös das Ganze sein muss. Pausenlos ist der Führer der kleinen Gruppe damit beschäftigt, mit seiner Machete alles hinderliche Gestrüpp und Unterholz aus dem Weg zu räumen. Die Safari-Teilnehmer selbst wissen schon längst nicht mehr, wo sie sind. Ohne ihren Führer, das ahnen sie, wären sie rettungslos verloren. Denn eigentlich weiß nur er, wo es lang geht. Nach einer ganzen Weile fragt dann doch einer der mittlerweile schon ziemlich erschöpften Reisenden in leicht frustriertem Ton, wie lange geht das denn noch? Und überhaupt, wo sind wir hier eigentlich? Wissen Sie überhaupt noch, wo es lang geht? Wo ist denn hier der Weg? Der erfahrene Führer hält kurz an, dreht sich zu dem Mann um und sagt, der Weg durch diese Einöde bin ich. Der Weg bin ich. Diesen Satz kennst du, nicht wahr? Das hat doch vor langer Zeit schon mal einer zu dir gesagt. Einer, dem du daraufhin bereitwillig dein Leben anvertraut hast. Einer, dem du seither unbeirrt folgst, weil du weißt, dass nur er den Weg durch das Gestrüpp deines Lebens genau kennt. Einer, der sogar den Anspruch erhebt, selbst dieser Weg zu sein, der einzige Weg aus deiner Enge hinaus in die Weite, aus deiner Gebundenheit in die Freiheit, aus deiner Verlorenheit in die Geborgenheit, aus deiner Gottesferne heim zum Vater, Jesus Christus, der Sohn Gottes. In der Predigt heute Morgen ist auch von einer Reise die Rede. Wieder ist eine kleine Schar Menschen unterwegs. Nicht auf einer Safari, wohl aber auch auf einer Reise. Allerdings einer etwas eher unfreiwilligen Reise. Eine Reise, die sich keiner von ihnen jemals ausgesucht hätte. und die alle bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führen sollte. Sie haben sich auch gefragt, was ist hier eigentlich los? Wo sind wir? Und überhaupt, wo geht's hin? Ich lese den Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 1 bis 7. Schlecht zu lesen, hört einfach zu. Was ist denn nun der Glaube? Ist das nicht das zuversichtliche Rechnen mit dem, was man erhofft, und ein festes Vertrauen auf das, was man nicht sieht? Hierfür finden wir in der Geschichte unserer Vorfahren eine ganze Reihe von Beispielen. Nur weil wir Glauben haben, können wir annehmen, dass Gott die ganze Welt allein durch sein Wort erschaffen hat und dass aus Unsichtbarem plötzlich Sichtbares wurde. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer auf Gott zugeht, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er jeden, der nach ihm sucht, mit seiner Liebe begegnen wird. Auch Noah musste Gott blindlings vertrauen, als der ihm den Auftrag gab, mitten auf dem trockenen Land eine Arche zu bauen, um seine Familie zu retten. Er war gottesfürchtig und tat es und zeigte damit allen anderen, dass ihr eigener Unglaube sie zum Untergang verurteilte. Noah selbst erwarb sich durch sein Vertrauen das Erbe, von Gott angenommen zu sein. Ich wiederhole den ersten Satz nochmal. Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was wir nicht sehen, existiert. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus einer weit zurückliegenden Zeit. Wasser. Wasser. Nichts als Wasser, wohin Noah auch schaut. Die Abendsonne versinkt darin, die Wolken spiegeln sich in ihm, das ganze Schiff ist davon umgeben. Es könnte richtig idyllisch sein. Doch wenn wir genauer hinschauen, merken wir sehr schnell, dass hier nicht das Bild einer schönen Kreuzfahrt skizziert wird, sondern das einer Katastrophe. Klar, Gott hatte sie gewarnt, deutlich. Aber das hatte sie nicht wirklich berührt. Sie lebten einfach so weiter, wie sie es bisher schon getan hatten. Und dieser bekloppte Noah soll der doch ruhig sein Schiff bauen und sich lächerlich machen. Meilenweit vom nächsten Meer entfernt. Verrückte gibt's. Tja, und jetzt? Wasser im Norden, Wasser im Süden, Wasser im Osten, Wasser im Westen. Alles, was Noah sieht, ist Wasser. Nirgendwo Land. Und genau das ist der Knackpunkt. Noah kann sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann er zuletzt welches gesehen hat. Erinnert ihr euch? Kaum hatten er und seine Söhne und Töchter das letzte Flusspferd an Land gezogen, an Bord gehievt, da hatte sich auch schon der Himmel geöffnet. Und es hatte geregnet, wie aus Kübeln. Als wären Tausende von Hydranten auf einmal geöffnet worden. So jedenfalls beschreibt es uns die Bibel. Und dann hat es geregnet, tagelang, wochenlang. Und Noah hatte sich gefragt, wie lange denn noch? Wie wir wissen, regnete es 40 lange Tage und 40 lange Nächte. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Schon wenn es nur einen Tag regnet, bin ich deprimiert. Und jetzt treiben sie schon seit Monaten auf dem Wasser. Seit Monaten, stellt euch das mal vor, essen sie immer dasselbe, haben dieselben Geruch in der Nase, der sich langsam zum Gestank entwickelt und sehen in immer dieselben Gesichter. Wie Tageslicht aussieht und wie frische Luft riecht, wissen sie schon längst nicht mehr. Irgendwann ist ihnen sogar der Gesprächsstoff ausgegangen. Sie wissen einfach nicht mehr, worüber sie sich noch unterhalten sollen. Sie gehen sich langsam so richtig auf den Geist. Eines Tages läuft das Boot dann doch noch auf Grund und das Schaukeln hört auf. Dieses monotone Auf und Ab, mit einem Mal ist es vorbei. Das muss elektrisierend gewesen sein. Und so haben sie sich sicherlich auch gefühlt. Liebe Geschwister, und jetzt ist eure Fantasie gefragt. Bitte versetzt euch in euren Gedanken einfach mal kurz auf die Arche. Frau Noah wirft Herrn Noah einen langen Blick zu. Der versteht sie auch ohne Worte, wie das in guten Ehen so der Fall ist. Klettert schnell die Leiter hinauf, stößt die Luke auf und streckt seinen Kopf raus. Gott sei Dank. Sie scheinen endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Nur sehen kann man den noch nicht. Noah ruft seine Frau von unten herauf. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Noah, nun sag schon, mach's doch nicht so spannend. Was siehst du? Seine lakonische Antwort: Wasser. Super. Aber trotzdem schickt er einen Raben los. Auf Erkundungsflug, den sieht er aber nie wieder. Später lässt er dann eine Taube fliegen, die dann irgendwann zitternd und völlig erschöpft zurückkommt. Offenbar hat sie keinen Platz gefunden, an dem sie sich hätte ausruhen können. Schließlich versucht er es sogar noch ein drittes Mal. Aus dem Innern der Arche holt er eine weitere Taube, steigt mit ihr die Leiter zur Luke hoch und mit einem Gebet wirft er sie hoch in den Himmel. In der Hoffnung, dass es doch irgendwo wieder festen Boden unter den Füßen geben muss. Lange sieht er ihr hinterher, bis sie in der Ferne nur noch als winziger Punkt am Horizont zu erkennen ist. Ja, und dann wartet er. Den ganzen Tag lang wartet er auf die Rückkehr der Taube. Zwischen seinen Alltagspflichten klettert er immer wieder mal in den Ausguck, öffnet die Luke und sucht den Himmel ab, ob er sie nicht bald zurückkommen sieht. Doch er sieht nichts, morgens nicht, mittags nicht und später auch nicht. Seine Söhne wollen ein bisschen Karten mit ihm spielen, aber Noah hat keine rechte Lust dazu. Er ist nicht in Stimmung. Mit seinen Gedanken ist er ganz woanders. Als die Sonne bereits wieder untergeht und der Himmel schon dunkel wird, kommt er noch einmal an Deck, um ein letztes Mal Ausschau zu halten. Aber auch da sieht er nichts als Wasser, das sie umgibt. Noah seufzt ganz tief und sein Herz wird schwer. Stopp, du kennst dieses Gefühl, das Noah hat. Stimmt's? Du bist auch schon an diesem Punkt gewesen, an dem Noah jetzt ist. Du hast auch schon eine ganz persönliche Sintflut erlebt, weißt du noch? Damals, als du überwältigt von Trauer am Grab gestanden hast. Oder als du das Gefühl hattest, dass dir der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird von dieser grauenhaften Angst, als du die Wahrheit über deinen Gesundheitszustand nicht länger ignorieren konntest. Oder als du so schrecklich hilflos dem Mobbing deiner Kollegen oder deiner Schulkameraden ausgesetzt gewesen bist. Oder als du wie gelähmt warst vom Schmerz deiner zerbrochenen Beziehung. Und war oder ist da nicht auch die Sorge um deine Zukunft und deine Unfähigkeit, trotz intensiver Bemühungen einen neuen Arbeitsplatz zu finden und deine ständigen, nicht enden wollenden Schmerzen, von deiner finanziellen Schieflage ganz zu schweigen. Doch ich bin sicher, du kennst dieses Gefühl, denn es gibt so vieles, was die Hoffnung rauben will. Auch heute noch. Wasser, wohin du schaust. Und diejenigen, die eigentlich die Aufgabe hatten, dich zu lieben, dich zu trösten, die haben es nicht getan. Menschen, die du hättest lieben können, haben deine Liebe nicht erwidert. Und so bist du oft alleine zurückgeblieben und hast nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Ja, ich glaube, du weißt, wie es sich anfühlt, wenn die Flut steigt und die Sonne ihren Glanz verliert und über deinen unerfüllten Hoffnungen unterzugehen droht. Du bist auch schon auf Noahs Schiff gewesen und du hast genau das Gleiche gebraucht, das auch Noah jetzt braucht. Hoffnung. Die Hoffnung, dass da mehr ist, als du jetzt sehen kannst. Die Hoffnung, dass da doch einer sein sollte, der dir in deiner Not zur Seite steht, der den Weg kennt, den du jetzt noch gehen kannst. Den Weg heraus aus dem Unterholz und dem Gestrüpp. Dass da einer ist, der Antworten hat auf alle deine Fragen. Und wie Noah hast du Ausschau gehalten. Ausschau, ob sich dort am Horizont deiner Fragen und Wünsche nicht endlich etwas bewegt. Manchmal ist alles, was wir brauchen, ein klein wenig Hoffnung. Die Hoffnung darauf, dass sich die Lösung deiner Probleme dort am Horizont zeigt. Die Hoffnung, dass Veränderung möglich ist. Das ist alles, was Noah braucht. Und genau das ist es, was er bekommt. Der alte Seemann schaut in die untergehende Sonne, die am Horizont nur noch halb zu sehen ist, eigentlich ein Bild zum Träumen, aber ich bin sicher, Noah hätte diesen und 100 weitere Sonnenuntergänge hergegeben für ein Fleckchen trockenen Boden. Die Stimme seiner Frau reißt ihn schließlich aus seinen Gedanken und erinnert ihn daran, dass das Essen auf dem Tisch steht und ja, dass er doch endlich die Luke schließen und Feierabend machen soll. Eben will er es tun, als er das Gurren einer Taube hört. Und so beschreibt die Bibel diesen Augenblick. Sie, die Taube, kam gegen Abend zurück mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Ein frisches Blatt von einem Ölbaum. Wir nehmen einen ganzen Zweig. So ganz nebenbei, völlig emotionslos, erwähnt die Bibel diese kleine Begebenheit. So als ob es nicht wichtig wäre, was da gerade geschieht. Noah wäre ja schon froh gewesen, wenn die Taube einfach so zurückgekommen wäre. Doch nun kommt sie mit einem Blatt. Einem frisch getriebenen Blatt. Dieses Blatt, liebe Geschwister, war für Noah mehr als Laub. Könnt ihr das verstehen? Dieses Blatt war eine Verheißung. Dieses Blatt war die Antwort auf seine Gebete. Dieses Blatt war der Fingerzeig Gottes, dass er sie nicht vergessen hatte. Der Vogel brachte weit mehr mit als ein Stück von einem Baum. Er brachte Hoffnung mit. Hoffnung, die ihnen auf der Arche im wahrsten Sinne des Wortes wieder Boden unter die Füße gab. Liebe Geschwister, Hoffnung ist wie ein Blatt vom Ölbaum. Beweis für trockenes Land nach der Flut. Beweis für den Träumer, dass Träumen ein Risiko wert ist. Beweis für den vor Angst und Furcht Gelähmten, dass Gehen wieder möglich ist. Beweis für den Verzweifelten, dass er sich in eine weit geöffnete Hand fallen lassen kann. Beweis für den, der auf der Suche ist, dass ihm eine Tür offen steht. Beweis dafür, dass einer da ist, der den Weg kennt und ihn für dich frei macht. Vielleicht ist genau das ja der Grund, weshalb so viele Menschen Jesus lieben, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, denn er bringt ihnen Hoffnung. Sie spüren, dass er sie liebt, ohne Wenn und Aber, ohne Vorbedingungen. Sie müssen nicht erst beweisen, dass sie es wert sind. So wie sie sind, dürfen sie kommen. Und er nimmt sie ernst und hat Zeit für sie. Denn genau nach den Menschen hält er Ausschau. Nach denen, die müde sind, die zerschlagen sind, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, die längst die Orientierung verloren haben, sie liegen ihm besonders am Herzen. Niemals, niemals hat er auch nur einen Menschen abgewiesen, der nach ihm gefragt hat. Erinnert ihr euch? Ganz nahe steht er bei der Frau, die aus dem Bett gezerrt worden war, die von diesem rüden Überfall noch völlig durcheinander war. Eine Tür war aufgerissen worden, Bettdecken wurden weggerissen und die Bruderschaft der moralischen Polizei brach erbarmungslos über sie herein. Und jetzt steht sie da, vor hasserfüllten Menschen, die die Steine schon in den Händen halten, die sie gleich töten werden. Noah sah nichts als Wasser. Sie sah nichts als Zorn und Hass. Sie hat keine Hoffnung mehr. Woher auch? Sie weiß ja, was ihr jetzt blüht. Doch dann spricht Jesus. Jesus sagt, steinigt sie. Aber den ersten Stein soll der werfen, der selbst noch nie gesündigt hat. Schweigen. Und dann, ja, dann treffen die Steine und die Blicke der Ankläger gleichzeitig auf den Boden auf. Innerhalb weniger Augenblicke sind sie alle weg und Jesus ist mit der Frau alleine. Und die Taube des Himmels bietet ihr den Zweig an. Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortet sie, dann will ich es auch nicht tun. Dann will ich dich auch nicht verurteilen. Geh, aber sündige nicht noch einmal. Jesus bringt einen Zweig der Hoffnung in ihre Welt der Beschämung. Etwas Ähnliches tut er auch für Martha. Erinnert ihr euch? In einem Meer von Kummer schaukelt sie auf und ab. Ihr Bruder ist tot. Sein Leichnam liegt seit 4 Tagen im Grab. Und Jesus? Nun, Jesus kommt zu spät. Herr, wärst du hier gewesen, sagt sie. Wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Und ich stelle mir vor, dass sie dann eine Weile geschwiegen und dann gesagt hat, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. So wie Noah die Luke öffnete, so öffnet Martha ihr Herz. So wie die Taube einen Zweig der Hoffnung bringt, bringt Jesus ihr dasselbe. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortet Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Frage, wie kann Jesus mit solchen Worten davonkommen? Wer ist er, dass er derart atemberaubende Behauptungen aufstellen kann? Was qualifiziert ihn, einer Frau Gnade anzubieten und einer anderen das Versprechen der Auferstehung? Ganz einfach, Jesus ist der, von dem Jesaja sagt, er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit und den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, auf dem der Geist Gottes ruht. Er ist der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Was möchtest du, dass er für dich tut? Jesus hat das getan, was die Taube getan hat. Er hat das Ufer der Zukunft betreten und im Garten der Gnade hat er für die Ehebrecherin einen Zweig gepflückt und vom Baum des Lebens einen für Martha. Und auch uns, dir und mir, bringt er von diesen beiden Zweigen, von diesen beiden Bäumen Zweige. Gnade und Leben, Vergebung der Sünden, Sieg über den Tod und Hoffnung auf Leben. In seiner Hand gehen wir dem Leben und dem Ziel Gottes entgegen. Das haben die Menschen damals gespürt und das spüren sie auch heute noch. All jene, die ihm begegnen und die ihm ihr Herz hinhalten, damit er darin wohnen kann. Gott liebt dich, weißt du das? Persönlich, intensiv, leidenschaftlich. Andere haben genau dasselbe versprochen, dabei versagt. Gott verspricht es dir und er hält sein Versprechen. Das ist die Hoffnung, die er schenkt. Und das ist die Hoffnung, die du brauchst. Liebe Geschwister, Hoffnung ist kein Prinzip und kein armseliger Strohhalm, an den sich Ertrinkende klammern. Hoffnung ist ein Rettungsring, den uns der Gekreuzigte und Auferstandene zuwirft. Hoffnung heißt, Veränderung für möglich halten und selbst Veränderung bewirken. in der Welt, für andere Menschen, ja sogar für sich selbst. Hoffnung heißt, Veränderung für möglich halten und dort, wo die Grenzen deiner Kraft erreicht sind und du nichts, absolut nichts mehr zu tun vermagst, alles von Gott zu erwarten. Gott ist größer als das, was dir die Hoffnung nehmen will. Für ihn sind deine Probleme ein geringes. Er hat eine andere, viel umfassendere Sicht der Dinge und damit einen besseren Überblick. Und er ist nicht verwirrt oder entmutigt, was dich betrifft. Er hat Hoffnung für dich. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Denn er liebt dich und er gibt dich nicht auf. Ganz gleich, wie du selbst deine Situation auch einschätzen magst. Ich komme zum Schluss. Eins solltest du noch wissen, denn es ist wichtig. Hoffnung muss weitergegeben werden. Hoffnung verkümmert und bleibt allein, wenn du sie nur für dich behältst. Was hat Noah mit seiner Hoffnung getan? Was hat er mit dem Zweig getan, den die Taube ihm gebracht hat? Hat er ihn über Bord geworfen und vergessen oder achtlos fallen lassen, nachdem ja sein Gebet erhört worden war? Hat er ihn vielleicht in die Tasche gesteckt, getrocknet und als Lesezeichen für seine Bibel verwendet, zur Erinnerung? Oder hat er ihn, überrascht wie er war, bei seinen Leuten herumgereicht, wie eine ganz besondere Kostbarkeit? Ich denke mir, dass das für ihn so überwältigend gewesen sein muss, dass es nur so aus ihm herausplatzte. Das konnte er gar nicht für sich behalten. Aber das macht man doch schließlich auch so, wenn man plötzlich wieder Hoffnung hat, oder? Man reicht den Zweig herum. Man steckt ihn nicht in die Tasche, sondern gibt ihn an die Menschen weiter, die man liebt und von denen man weiß, dass auch sie nicht leben können ohne Hoffnung. Liebe hofft immer. Liebe setzt Hoffnung in dich. Liebe überreicht dem geliebten Menschen einen Zweig vom Olivenbaum und sagt: Ich setze Hoffnung in dich. Und genauso schnell ist sie bereit zu sagen: Ich hoffe für dich, oder auch: Ich hoffe mit dir. Du kannst diese Worte sagen, denn wie Noah bist du ein Überlebender der Flut. Wie Noah hast du durch Gottes Gnade den Weg aufs Trockene gefunden. Du weißt, wie sich das anfühlt, wenn das Wasser sinkt. Und weil das so ist, weil du eine Flut überlebt hast und jetzt davon weitererzählen kannst, bist du qualifiziert, auch anderen Hoffnung zu geben. Wie? Du weißt nicht, wie das geht, wie man das macht. Kannst du dich wirklich nicht mehr an die Fluten deiner Vergangenheit erinnern? Wirklich nicht? Erinnerst du dich wirklich nicht mehr an die Angst, die du vor dem Gespräch mit deinem Arzt hattest, als er das Ergebnis der letzten Untersuchung mit dir besprechen wollte? Weißt du wirklich nicht mehr, dass da jemand war, der dich in den Arm genommen und dir versprochen hat: Du, da stehen wir gemeinsam durch. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich bete für dich. Und weißt du wirklich nicht mehr, wie neue Zuversicht in dir gewachsen ist? Genau diesen oder einen ähnlichen Zuspruch braucht vielleicht gerade jetzt jemand ganz in deiner Nähe. Wieso pflückst du nicht einen Zweig vom Ölbaum und bringst ihm den? Was hindert dich? Finde jemanden, der genau das im Moment so schmerzlich vermisst, und sprich mit ihm. Du hast die Chance, ja eigentlich die Pflicht, denen Hoffnung zu geben, die im Moment noch in ihrer Arche festsitzen. Du weißt nicht, wie man das machen und was du sagen sollst? Frage: Hast du eine Bibel? dann schlage sie auf. Sie ist ein ganzer Korb voller Olivenzweige. Und dann fange an, diese Zweige zu verteilen, so wie ich es hier jetzt symbolisch tue. Jesus Christus gibt dir Hoffnung. Hier vorne sind noch mehr Zweige. Nach dem Gottesdienst dürft ihr gerne hier nach vorne kommen und einen Zweig abreißen. Und dann zu jemandem gehen, von dem ihr wisst, der braucht Hoffnung. Der muss wissen, dass jemand bei ihm ist, der mit ihm fühlt, der mit ihm hofft, der bei ihm ist. Weißt du, diese Zweige, die hier und die aus der Bibel, die haben eine erstaunliche Wirkung. Nachdem Noah seinen bekommen hat, war er völlig verwandelt. Er wusste, dass das Wasser jetzt fast ganz versickert war. Und so endet diese Geschichte. So steht es in der Bibel. Er stieg die Leiter hinauf mit einer Frage und als er wieder herunterkam, war er voller Zuversicht, was doch ein kleiner Zweig bewirken kann. Dem Patriarchen genügte ein Ölblatt, um ihn zum Lächeln zu bringen. Uns hat eine Botschaft erreicht, die größer ist als die, welche die Taube für Noah war. Die Botschaft der Liebe, die Mensch geworden ist in Jesus von Nazareth. Sie sagt, dass das Leben nicht nur weitergeht, dass es vielmehr gehalten wird und ein Ziel hat. Darum lasst uns mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. So wird es uns in Hebräer 4 gesagt. Diese Erfahrung wünsche ich euch. Was ist also denn nun Glaube? Glaube, liebe Geschwister, ist Vertrauen auf die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Glaube ist die Überzeugung, dass das, was Gott sagt, wahr ist und dass seine Verheißungen sich erfüllen werden. Und Glaube beginnt da, wo das Mögliche endet und das Unmögliche sich Bahn bricht. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.